So, wir haben nicht viel Zeit, aber viel zu erzählen. Ihr seid im Buddy Talk und heute erzählt euch Simon, was am Samstag und am Sonntag nicht bei den deutschen Jugendmeisterschaften stattgefunden hat. Ich hole euch ab von meiner sehr regenreichen, aber dafür sehr coolen Experience beim Seaside Ride, dem Gravel Event, wovon ich letzte Woche schon erzählt habe. Miga gibt euch ein Update und danach kommt Cedric Osterholz, der Champion vom Kraichgau, als Gast mit dazu. Von daher voller Agenda. Simon, hau den Presenter raus und dann starten wir auch direkt mit der neuen Episode Buddy Talk.
Uns präsentiert Koro, ist eigentlich fast schon wie immer hier. Wird zur Gewohnheit. Und bei Koro gibt es zurzeit alles rund um Proteine. Neue Mini-Cookies, neue nice Proteinriegel, Protein Bar Deluxe mit Pistazienbutter oder auch veganer Proteinriegel Schoko Brownie. Da muss ich sagen, habe ich mir auch gleich zwei mitbestellt. Ich habe nämlich am Samstag eine neue Lieferung bekommen. Die Stores sind wieder voll. Das heißt, ich habe wieder Sojaflocken, ich habe wieder Haferflocken, ich habe wieder Nussmus, das ganze gute Zeug. Also, wenn ihr es genauso machen wollt wie ich, schaut dort vorbei. Sei es Frühstück, Trockenfrüchte, wie gesagt eben gerade Protein, Snacks oder natürlich die Basics wie Nussmus, Kochen oder Backen. Da gibt's immer was mit dabei. Es gibt natürlich auch einen Blog, da könnt ihr auch mal durchschauen. So rund um die Ernährung, Wissen, Do-it-yourselfs oder einfach News rund um das Thema Ernährung und Produkte. Also die Koro-Website bietet mehr als einfach nur die Produkte. Schaut vorbei und mit dem Code BuddyTalk spart ihr wie immer natürlich auch noch 5%. Und wenn ihr wissen wollt, wie was am Wochenende alles so abging, wir hatten natürlich auch noch eine Menge Triathlon, dann müsst ihr jetzt dranbleiben, dementsprechend rein in die Folge.
Ja Simon, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe auch nur so hier und da mal was aufgeschnappt. Sag mal, was bei dir los war. Also das Rennen wurde dann irgendwann abgesagt?
Oh, ja, also hör mir auf. Insgesamt Fahrt nach Lübeck, natürlich großer Aufwand für alle, die aus dem Süden kommen. Und Saison-Highlight, Jugend A und Junioren und natürlich auch Jugend B. Das heißt, alles, was vom Alter von 14 bis 19 in Triathlon so Rang und Namen hat, fiebert eigentlich auf diesen Tag hin und richtet danach die Saisonplanung aus. Und da ging es eben für die alle in den Norden hoch, beziehungsweise in den Nordosten. Und ja, erstmal so, Wetter war so mäßig, das haben wir schon so erwartet. Viel Regen, aber also abgesehen davon gab es im Vorfeld schon so ein paar organisatorische Hindernisse und ja, Unwegsamkeiten, sage ich mal. Leider wurde die deutsche Meisterschaft von dem Veranstalter nicht ganz so hoch geschätzt und die ganzen Rennen wurden in einen Zeitslot von 8 Uhr bis 9.40 Uhr reingepackt, also die Starts. Das heißt, ja, rund 300 Athleten, Athletinnen abgefertigt in einer Stunde 40, das ist schon krass und haben sich halt auch krass überlappt, die Rennen. Und irgendwie, ja, kam es dann, wie es kommen musste und auf einmal stand in der WhatsApp-Gruppe der Landestrainer Strecke gesperrt und viel mehr wussten wir aber auch nicht, also keine weiteren Infos. Ich habe dann reingefragt, ey, also was heißt das jetzt so, Strecke gesperrt, ist das Rennen jetzt abgebrochen? Und dann haben wir gesehen, okay, die Hälfte der Mädels, also Jugend A und Juniorinnen, starten in einem Rennen, die Hälfte von denen steht noch in der Wechselzone, wurde dort aufgehalten. Und die andere Hälfte war irgendwo draußen auf der Radstrecke und ist da noch rumgeballert. Und ja, dann kamen die im Rennen schon, ja.
Also die langsameren Schwimmer durften dann nicht mehr auf die Radstrecke?
Ja, ja, die wurden gar nicht erst rausgelassen.
Oh, krass.
Und wir dachten uns halt dann schon, okay, scheiße, jetzt stehen die da irgendwo draußen im Wald und frieren sich zu Tode, weil es war echt kalt. Und hat sich aber rausgestellt, da war gar kein Hindernis mehr. Die sind zurückgefahren, die hatten die ganze Runde schon. Und auf dem Rückweg haben die Motorräder die angehalten und oder gesagt, jo, Rennen ist abgebrochen. Die hätten nur noch 2 Kilometer zu fahren gehabt. Also letztendlich war da nichts, kein Hindernis mehr und die hätten das durchziehen können. Aber ja, da war wohl jemand gestürzt im Rennen davor und der Krankenwagen stand auf der Strecke. Ich verstehe schon, dass da Sicherheit vorgeht und man darf natürlich auch immer da nicht unterschätzen, okay, wer weiß, vielleicht ist es doch immer schlimmer, als man denkt. Aber der große Fehler ist halt, du musst dann erstmal, also meiner Meinung nach, muss da irgendwas gewaltig schiefgelaufen sein in der Kommunikation, weil da, du gibst ja kein Rennen frei, ohne dass du weißt, die Strecke ist frei. Das ist halt das große Problem, wenn du die Rennen so ineinander verschachtelst und nur eine große Runde hast mit vielen Engstellen. Ja, du weißt ja eigentlich gar nicht, also wir wussten gar nichts von der Radstrecke draußen und das war schon der große, ja, negative Punkt an der ganzen Veranstaltung. Ansonsten hat mir Lübeck eigentlich gut gefallen. Also ich würde wieder hinfahren, Ich fand die Stadt eigentlich cool und so weiter, aber ja, wir standen dann am Ende und das war ganz schön frustrierend. Hat dann immer mehr Auswirkungen, ne, als nur eine Rennabsage, sondern da hängt ja viel dran, Kaderquali, Qualifikation für Europameisterschaft, deutsche Meisterschaft an sich, die Wertschätzung, großes Ziel von allen und
ja, auch motivational. Ja. Also ja, die Hard Facts, ja, aber auch so Soft Facts für die Athleten, gerade in dem Alter, finde ich, darf man auch nicht unterschätzen, weil, wie du sagst, das ist für die alles. Und ja, wie viele Deutschlandcups hat man jetzt im Jahr? 3 Stück? Ihr hattet Force.
Also 4 in diesem Jahr.
Ja, und aber das ist halt so das klares Highlight. Viele jetzt zum Beispiel auch aus Niedersachsen habe ich es auch mitbekommen, die waren nochmal im Trainingslager extra davor, DM-Vorbereitungstrainingslager. Ja, und also ich kann mich an jede DM, kann ich dir noch ganz genau jedes einzelne Detail aus den Rennen erzählen, weil das prägt dann einfach halt als Athlet. Ja, wie du sagst, aus mehrerlei Hinsicht schade, aber gerade bei so jungen Athletinnen und Athleten würde ich auch echt das Mentale quasi nicht unterschätzen.
Voll. Ja, aber gab es dann da gar keine Pufferzone oder warum? Also ich meine, es ist ja noch am Morgen gewesen und ich meine, danach gab es ja das offene Rennen, richtig?
Genau, es gab noch gab's Landesliga.
Ja, und normalerweise würde man ja sagen, okay, dann ist halt die Strecke, also jetzt gefährliches Halbwissen, ne? Also ich habe da jetzt nicht hart Ahnung von. Aber ich hätte jetzt gesagt, dann ist die Strecke halt eine Dreiviertelstunde geschlossen, ne? Und dann machst du sie halt wieder auf und dann kriegt man das irgendwie so unter. Ich meine, klar, man weiß ja nicht, wie lange am ganzen Tag für die Veranstaltung die Strecke geschlossen ist, aber das ist ja ein Szenario, was...
Es wäre definitiv noch Zeit gewesen. Das Problem ist halt, dass wenn du im halben Stunde Takt die Rennen startest, kannst du ja mal durchrechnen, die schwimmen 8 Minuten für 750 Meter, sagen wir 9 Minuten mit Wechselzeit und fahren ungefähr eine halbe Stunde Rad. Das heißt, es sind nicht alle von der Radstrecke runter, wenn das nächste Rennen startet. Also die können gar nicht gewährleisten, dass die Strecke frei ist, bevor die das Rennen starten. Und das muss man eigentlich, also ich habe mir im Vornherein schon gedacht, so, das wird knapp, ob das alles gut geht. Aber wenn man das jetzt so weiß mit den Erfahrungen, dann muss man eigentlich ganz klar sagen, das geht überhaupt nicht. Weil du kannst ja das Rennen nicht starten, bevor du nicht weißt, alle sind sicher von der Radstrecke runter. Das heißt, selbst wenn da was ist und es liegt irgendwo einer da draußen, das ist ja das Nächste, bei einer 20-Kilometer-Runde, wenn da irgendeiner wo abschmiert und im Rennen kriegt das, also ich hätte das nicht mitbekommen, wenn ich vorne fahre und 10 Positionen hinter mir fährt einer nach links in die Walachei. Du weißt ja überhaupt nicht, was abgeht. Und wenn du da die Athleten rausfeuerst, Athletinnen, das ist eigentlich schon super unverantwortlich. Und ich, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber man hätte das natürlich im Vornherein schon irgendwie sagen müssen, geht nicht anders. Aber ich mache da zum Beispiel der DTU auch keinen Vorwurf, weil die haben sich wirklich da bemüht, das Beste hinzubekommen. Das ist halt dann wirklich der Veranstalter dort vor Ort, der das dann nicht angemessen umgesetzt hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dort eben in der nächsten absehbaren Zeit keine deutsche Meisterschaft mehr haben werden und keinen Deutschlandcup, sondern ich denke mal, das geht nächstes Jahr wieder zu uns nach Bayern hier an den Rotsee. deswegen ist es ja, jetzt im Nachhinein brauchen wir uns damit nicht mehr beschäftigen, aber kann man natürlich mitnehmen. So, ich denke mal, so als Veranstalter musst du klare Szenarien haben, eine klare Struktur, Hierarchie, wer entscheidet was, gute Kommunikation, so wie überall. Und das war dort leider nicht der Fall. Ja.
Aber es wurde dann nur das Frauenrennen, also die jüngeren Frauen sind dann noch durchgekommen?
Genau, also wir hatten Jugend B männlich, Jugend B weiblich und Jugend A Männer und Junioren Männer haben wir alle durchgebracht. Dort, also lief eigentlich auch alles super für uns. Gerade bei den Junioren-Männern, da haben wir das EM-Ticket eigentlich so gesichert, der Moritz Hägel mit Platz 3. Und ja, Platz 6 und Platz 9 und Platz 10 auch noch in Bayern, also auch super stabil in der Mannschaft, Mannschaftswertung gewonnen. Jugend A genauso, ich glaube, da waren wir in der Mannschaft auf Platz 2. Ist ja auch immer, also als Trainer für mich ist es auch immer wichtig, dass nicht nur einer top ist, ne, wo du dir denkst, okay, der hat eh Talent, sondern ich glaube, man sieht auch an der Qualität, ob das Training funktioniert hat, ist, wie die Mannschaft abschneidet. Und da waren wir wirklich immer sehr gut vorne mit dabei. Also auch die Jugend-A-Jungs, die 16-, 17-Jährigen, die waren Platz 7, Platz 10, Platz 11, Platz 12. Also echt, ja, kein Podiumsplatz dabei dieses Mal, aber die Dynamik war ein bisschen anders. Da ging eine Gruppe vorne und es waren nur 2 von uns dabei. Und unsere Top-Läufer, die waren halt eher so in der zweiten Radgruppe. Dafür bin ich auch super zufrieden mit denen. Das ist, kann immer mal schnell passieren, ne, dass eine Dynamik ein bisschen gegen dich ist. Aber alle gut durchgezogen und nur die Mädels mussten halt, ja, die waren die Leidtragenden eigentlich an dem Tag.
Gibt es eigentlich noch dieses Staffelformat? Ich habe im Intro ja irgendwas mit Samstag und Sonntag erzählt. Das war natürlich falsch. Aber sonntags war immer noch Staffel,
gibt es das noch? Das ist eine gute Überleitung, Nils, weil ja. Jetzt ja, der Ersatz ist jetzt in 2 Wochen in Jena. Dort wäre eigentlich der nächste Deutschlandcup und dort wird jetzt das Mädelsrennen umfunktioniert zur Deutschen Meisterschaft als Nachholtermin sozusagen. Und eigentlich wäre dort in der frühen ein Supersprint gewesen und am Nachmittag die Staffel. Da kann dann jeder Landesverband bis zu 2 Staffeln melden. Und dort machen die Mädels jetzt statt dem Supersprint so eine leicht verkürzte Sprintdistanz. Da gibt es so Regularien, dass es halt, dass die am Tag nur so und so viel Prozent über der Sprintdistanz machen dürfen. Deswegen mit der Staffel in Kombination dürfen die keine ganze Sprintdistanz machen. Aber ja, das ist jetzt der Nachholtermin und ist natürlich jetzt auch schwer, weil jetzt müssen wir irgendwie am Trainingsplan auch mal überlegen, okay, ich hatte jetzt eigentlich heute Ruhetag geplant, jetzt habe ich die heute noch ein bisschen locker laufen geschickt. Wie shifte ich jetzt vielleicht das Wochenende noch? Da war eigentlich von mir auch geplant, dass sie mal ein paar Comps jagen gehen am Samstag und den Sonntag so einen langen gesteigerten Lauf machen. Ich denke, das muss ich jetzt noch ein bisschen strukturierter angehen, weil jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen Trainingsreiz, aber einfach nochmal für den Kopf, dass die wissen, okay, es ist jetzt hier kein Hallodri-Training und irgendwas, sondern das ist jetzt nochmal Fokus da und die müssen jetzt irgendwie das nochmal schaffen, dann in 2 Wochen komplett auf den Punkt
ja,
da zu sein.
Ja,
das
ist die Luft nicht so komplett raus. Ich wollte nämlich jetzt fragen, wie es weitergeht, aber kommt ihr überhaupt noch ein Deutschlandcup danach, weil bei uns war ja eigentlich immer nach der DM dann Schluss und haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass dann erstmal gar nichts mehr war von der Motivation oder vom Training her, bis im September oder Oktober wieder schon losging für das Jahr darauf. Aber ist ja gut, dass überhaupt nochmal was kommt. Ja gut, dass auch jetzt für die DTU natürlich, dass da jetzt direkt was in der Hinterhand ist, weil sonst wäre es ja echt ziemlicher Krampf.
Voll, also es geht um relativ viel noch. Werden nicht nur die Titel vergeben, sondern es müssen auch noch 3 Mädels, beziehungsweise 2 Mädels zur Europameisterschaft nominiert werden. Zum Glück endet der Nominierungszeitraum genau einen Tag nach Jena, also da haben wir noch Glück gehabt, die internationale Meisterschaft sozusagen, Europameisterschaft. Und gerade im Junioren- und Juniorenbereich geht es ja dann eben auch um wichtige, eigentlich so den Anschluss ins Elite-U23-Alter. Und es wird auch noch ein Platz für die Youth Olympic Games dieses Jahr vergeben. Also die sind Ende des Jahres in Dakar in Afrika, im Senegal. Und da ist auch eine Athletin von mir, die da ja schon, ich will jetzt hier nicht zu viel Druck aufbauen, aber die schon in einer sehr guten Position ist, um das Ding zu holen. Also die war jetzt einmal im Deutschlandcup Erste und einmal Zweite. Und wenn die ihre, also die Jugend A weit vorne ist, dann wird die da nominiert. Für die ist natürlich jetzt auch nochmal so, okay, nochmal 2 Wochen, nochmal neu fokussieren. Und dann ist so Youth Olympic Games natürlich schon was sehr Großes, was man sportlich vielleicht nicht ganz so hoch hängen darf, aber natürlich als cooles Experience. Event. Experience, das haben wir auch schon so kommuniziert mit ihr, dass sie sich da nicht verrückt macht, aber das ist natürlich auch ein geiles Event, wo man irgendwie dabei sein will. Genau, Henry war da damals auch dabei.
Ich wollte gerade sagen, Henry, weiß ich noch genau.
In Buenos Aires war das damals, in Argentinien.
Ja.
Nee, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Also so viel Haken dran, Thema Deutsche Meisterschaft.
Sauber. So, ja, dann lass uns kurz mit Henry und Thema EM, kurzer Sprung nach Spanien. Ich habe es nämlich geguckt, das Rennen auch. Wir hatten es ja angekündigt, dass da über die olympische Distanz die EM ist. Ja, und es war eigentlich ein cooles Rennen. Ich meine, die Übertragung war jetzt nicht so geil, aber es war noch okay, sage ich mal, dafür, dass jetzt nicht WTCS oder sowas war. Aber es war wirklich relativ spannend und vor allem halt jetzt gerade nach dem Sierra Camp cool, gab es 6-Mann-Breakaway bei den Männern mit Chebbe und Ian, mit denen ich beiden in der Sierra war. Ja, die haben echt ordentlichen Vorsprung rausgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was am Ende für eine Lücke war, aber auf jeden Fall über eine Minute.
Ich glaube, knapp drunter. Ich glaube, 52, 53 Sekunden.
Ja, okay, ja. Aber ja, haben gut zusammengearbeitet und dann sind sie halt losgelaufen. Chebbe auch erstmal stark vorne mit. Und wer halt auch schon mit in der Gruppe war, war der Conway, der am Ende das Ding halt auch gewonnen hat, was, ja, da denke ich, haben wir auch schon gesagt, von vornherein war er eh schon einer der Favoriten und nach der Konstellation auf dem Rad dann, ja, war es schon ziemlich klar, dass nur über ihn gehen wird. Chabot noch lange mitlaufen,
auf dem Podium. Er hat dann geschrieben, dass er Bauchprobleme hatte, ne?
Ja. Ja, und dann halt, leider konnte er es halt nicht halten und ist dann, wurde er noch ein bisschen durchgereicht. Aber
Platz sowohl 6 Chabot, am Ende dann.
Genau, Chabot als auch gut, Ian, ja, in den Top 8. Ian war 7. oder 8.
Achter, ja.
Achter, ja. Also ja, für beide echt ein gutes Ergebnis, auch wenn die Ausgangslage an einem Top-Tag vielleicht noch mehr hätte drin sein können, aber ja, ich kann es mir vorstellen, dass es auf jeden Fall den beiden Bock gemacht hat und ja, gerade mal da die ganzen Spanier, die dann nur rumgelutscht haben, war dann gut, dass die dann auch mal ein bisschen dafür kassiert haben, zumindest noch auf dem Rad. Hat auf jeden Fall, fand ich, Bock gemacht anzugucken.
Genau, ich fand es auch eine coole Dynamik. Zuerst sind ja die beiden Dewey-Brüder weggefahren, also Mark Dewey und Jumbo Dewey sind attackiert aus einer relativ großen Gruppe und dann ging der Move mit Chepe, das kann er echt gut, so Renndynamik, erstmal denen eine Lücke geben, er weiß genau, er kann da hinterher springen und dann hat er noch ein paar andere starke Radfahrer mitgenommen mit dem Conway, dem Ian Pennekamp eben, dann war tatsächlich ein Spanier dabei, der Roberto. Sanchez Matecon, und dann war da eben diese sechsköpfige Spitzengruppe gebildet. Und dann sind natürlich aber trotzdem 50 Sekunden, hört sich viel an, aber auf dem 10er geht es dann schon schnell. Also von hinten die schnellste Laufzeit auf Platz 2, Michael Gar mit einer 29,38. Und Chepe läuft immer noch solide und gut mit 31,16. Aber das sind halt dann fast schon mal 2 Minuten, ne? Aber das geht natürlich schnell. 10 Kilometer, der eine läuft 3,10er Pace oder 3,08 und der andere läuft halt 2,55, 2,56, sowas. Das sind, die Jungs sind schon fit. Und war jetzt natürlich nicht die allerbeste Besetzung. Henry hat ja zum Beispiel jetzt auch ausgelassen, spontan, um sich doch nochmal zu schonen für Quiberon diese Woche, WTCS in Frankreich. Und das haben halt viele so gemacht, weil das dann doch, ja, sehr belastend ist, so eine olympische Distanz. Und vor allem die Reise dahinter noch. Und halt sehr hochintensiv, also bist dann immer über der Schwelle unterwegs auf jeden Fall. Und genau, bei den Frauen gewinnt Lisa Tertsch, also deutscher Sieg, in einem Schlusssprint, also auch stark durchgesetzt. Franka Rust auf 8 und ja, da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das weitergeht mit Lisa, weil sie jetzt auch Frankreich tatsächlich nicht macht. Quiberon war wohl, weil sie ja das mit Cassandre und so, die ja schon eine sehr große Fanbase hat in Frankreich auch, das schon große Wellen geschlagen hat, wie die ignoriert wurde bei der Gratulation. Und ich habe es ja letzte Woche ein bisschen angesprochen oder davor mit dem Water Bottle Gate, dass Lisa da 2 Wasserflaschen genommen hat. Darf sie nach Regelwerk schon, ist natürlich nicht ganz der Gentleman-Move so ungefähr, aber sie wird natürlich im Anschluss direkt von Jean Leher dann mit der Flasche beworfen, was natürlich auch auf keinen Fall geht. Also das ist natürlich super schwer zu moderieren und World Triathlon lehnt sich da zurück und macht gar nichts. Und ja, letztendlich schaukelt sich das halt hoch, weil Lisa hat jetzt nichts Verbotenes getan, aber ist dann natürlich, man könnte es vielleicht mit Patrick Lange vergleichen, der am Rad halt einfach die Taktik hat, dass er eher mitfährt. So ist Lisa, fährt halt immer vorne, aber nimmt nie eine Führung. Und raced halt, vertraut auf ihren Lauf und das macht dich halt einfach, ist natürlich eine valide Taktik, aber macht dich halt unbeliebt bei deinen Mitkonkurrenten, weil sie halt dann schwer zu schlagen ist und schwer loszuwerden ist, weil sie auch Radfahren kann, aber dann ist halt dann so Kleinigkeiten kochen dann halt direkt hoch, weil sie halt eh schon so ein bisschen der Unmut über sie da ist, über ihr taktisches Verhalten.
Ja, und ja, weil sich da halt auch einiges über die Jahre hinweg angestaut hat. Ich kann auch dazu sagen.
Genau, ja, also.
Und dann, ja.
Mal eine Swim-Penalty hier wegen Swim-Behavior und da. Aber im Großen und Ganzen, also ich würde Lisa da auch immer verteidigen und sagen, dass sie niemandem was Böses will, aber dass sie einfach von ihrer Art super straight ist und halt ihren eigenen Weg geht. Und das man vielleicht auch nicht immer nachvollziehen kann. Aber ich hatte immer gute Gespräche mit ihr und sie ist dann natürlich auch nicht in einer einfachen Position. Macht natürlich auf Social Media auch nicht ganz so viel wie Cassandre und die anderen. Also ich meine, wenn du halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Follower hat Cassandre? Über 300.000 wahrscheinlich. Wenn du da so eine Community hinter dir hast und erstmal viele Fans hast und Lisa macht eher weniger und gibt kein Statement dazu ab, dann bist du halt erstmal der Buhmann. So. Da muss sie jetzt natürlich aufpassen und ist auch irgendwo ihre Aufgabe, da wieder rauszukommen. Aber ja, ich drücke die Daumen und ihr könnt euch ja hier up to date halten.
Ja, aber ist schon krass, dass sie das jetzt deswegen auslässt. Ich meine, gut, Lisa ist so stark, sie kann sich das von Punkten her und sowas wahrscheinlich halt erlauben, auch Richtung Olympia-Quali. Aber ich meine, ja, es kann halt dann schnell gehen, dann wirst du krank, vielleicht doch mal irgendwie eine blöde Verletzung und dann Sturz zu einer Kackzeit. Ja, bin ich auch wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber sonst, Quiberon, glaube ich, wieder wird echt ein Highlight. Europäisches Rennen. Von der Stimmung soll es richtig gut werden. Und eigentlich auch wieder alle Top-Mädels jetzt bis halt auf Lisa und Top-Jungs am Start, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also da geht es jetzt wieder ordentlich zur Sache. Also könnt ihr euch auf Action freuen. Und ich denke, es ist auch ein cooles Race. Da ist ja auch normalerweise immer French Grand Prix. Mhm. Also ist mal wieder so ein Rennen, nicht so steril, wo wenig Zuschauer sind, sondern ich denke, da wird es schon ja, ganz gut zur Sache gehen. Aber wo habe ich eigentlich auch noch gar nicht auf dem Schirm? Gibt auch eine Mixed Relay tatsächlich. Also das heißt Samstag Sprint und Sonntag Mixed Relay. Ihr, wie immer, natürlich auch übertragen auf World Triathlon. Und ihr könnt die Details dann auf Social Media sehen, wann genau das Rennen ist. Aber bei den Männern sind Vasco Vilasa, Miguel Hidalgo, Tim Hellweg, Henry Graf, schon wieder die guten Jungs am Start. Alexi auch auf der Startliste. Matt Hauser sehe ich nicht.
Also der macht das nicht. Der ist in Andorra. Macht jetzt Höhentrainingslager. Und ich glaube, der geht von da aus dann nach Hamburg direkt.
Ja, das macht er sicher, das mag er gern. Ja. Aber, und natürlich die Franzosen, Dorian Conny, ja.
Startet Leo Berger?
Nee, ist nicht auf der Liste, habe ich ja gerade auch geschaut. Ich wollte schon hier so Luft lassen und Leo Berger, aber nee, tatsächlich nicht. Und Hayden Wild auch nicht auf der Startliste. Alexi gegen Henry Graf. Ja. Und Vasco natürlich jetzt mit der 1 und seinen 2 Races, wo er gewonnen hat. Bei den Frauen Jeanne Leher, Georgia Taylor Brown, Tilda Manson, Leonie Perriot, Bianca, Cassandra Beaugrand auch, Laura Lindemann, Tanja Neubert. Also bei den Frauen geht es zur Zeit auch echt immer richtig ab. Die kann man sich auch gut anschauen, die Rennen.
Ja, voll. Voll.
Ja. Aber so viel dazu als Ausblick. Ich würde sagen, wir machen hier, bevor wir zu unserem Gast kommen, noch die Runde weiter Richtung Recap. Und zwar zu Nils, der ja auch nicht weit weg von mir war, oder? Hast du davor gemeint, am Wochenende?
Ja, Lübeck ist ja auch im Norden, ne? Also Lübeck ist im Norden, aber ich war in Rerik. Sprich, das ist, boah, ich wüsste jetzt gar nicht, an der Ostsee auf jeden Fall. Aber was ist Lübeck jetzt? Ja, auf jeden Fall nicht weit entfernt. Maximal eine Stunde. Ich war da, wo der Timmy gestrandet ist, wo der Wal.
Ah ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, war sogar die Insel, die wir umrundet haben, also wir sind von Rerik auf so eine vorgelagerte Insel gefahren, da einmal rum und dann wieder zurück. Und das wohl die Insel gewesen sein, wo der Wal war. Habe ich aber auch erst vor Ort erfahren. Nee, es war echt geil. Also ich war ja letztes Jahr schon da. Seaside Ride heißt das Ganze. Also es ist wie so ein Festival angelegt. Es beginnt am Freitag und endet dann Sonntagnachmittag mit dem Highlight, dass am Samstag da wie so eine Gravel-Tour stattfindet. Also jetzt gar nicht so Wettkampfcharakter, sondern eher der André Greipel, der wohnt in dem Ort, der organisiert das zusammen mit einem ehemaligen Triathleten, den ich auch kenne, deswegen bin ich auch darauf gestoßen im letzten Jahr. Und die suchen sich da einfach die schönsten Routen raus. Also dieses Jahr gab es auch Road, also du konntest entweder 80 und 130 Kilometer auf der Straße fahren oder halt 60 und 100 Gravel. Ich bin dann die längere Tour gefahren und es war echt cool. Also es ist echt geile Strecke, immer irgendwie so am Wasser lang, irgendwie so mit den ganzen Berliner Homies von vor 20 Jahren. Also da macht auch schon keiner mehr Triathlon, also auch schon seit Ewigkeiten kein Triathlon, aber es ist so die Truppe, mit der ich damals so angefangen habe und es ist natürlich irgendwie für mich dann auch ein geiles Happening. Ich meine, was halt ein bisschen schade war, ich glaube, es hat irgendwie mal 2 Stunden nicht geregnet. Es hat eigentlich von Freitagnachmittag bis Sonntag nahezu durchgeregnet. Ich war auch mit Zelt da, also wir haben da gecampt.
Ich glaube, die richtige Gravel Experience.
Ja, ich kann nicht sagen, ey, du bist ja auch nicht mehr warm, ne? Also wenn du dann, es war auch so.
Und alles ist halt feucht, oder? Also da wird ja nicht mehr
trocken. Also es wird nicht trocken. Also im Zelt geht es dann einigermaßen so. Die neueren Zelte haben sich ja dann doch auch schon deutlich verbessert. Was halt brutal war, wir hatten auf dem Campingplatz wie so eine Duschkarte und da ist halt einfach nicht viel Wasser aus dieser Dusche rausgekommen. Oh. Aber wenn du dann so 4 Stunden im Regen fährst und dann irgendwie eine Dusche hast, die nur so, die ist zwar warm geworden, aber halt jetzt halt einfach zu wenig Wasser, wo du so irgendwie gefühlt mit einer Körperhälfte weiterfrierst und die andere irgendwie so ein Stück zu warm ist. Boah, und ich war wirklich, danach noch 24 Stunden war mir zu kalt. Und dann gestern auch, dann irgendwann Mittag haben wir alles abgebaut, dann kam wieder noch mal so ein Regenschauer und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist jetzt auch gut so.
Jetzt fahren wir nach Hause. Wie funktioniert das Event, wenn du dort Freitag bis Sonntag warst? Ist das dann über 2 Tage oder?
Ja, genau, aber dann, also es gibt viele so Side-Events. Also dann findet da Yoga statt, du hättest da am Sonntag brunchen können, dann ist eine Regenbogenfahrt gewesen, also wie so ein Protestmarsch, so ein bisschen in die Richtung. Das war am Sonntag noch. Der Juri Hollmann war da, der dann auch einen Talk gemacht hat auf der Bühne. Es gab so verschiedenste Brands, die dann vor Ort etwas angeboten haben, also auch für Kinder. Es gab auch ein Kinderrennen. Cool. Das ist eigentlich so ein volles Programm. Ich weiß jetzt gar nicht, was am Freitagabend noch war, weil wir selber auch erst am Freitagabend dann gekommen sind. Aber Samstag hättest du den ganzen Tag eigentlich da Programm machen können. Ich meine, es war jetzt halt wirklich, zum Radfahren war das gar nicht so das Problem, weil es hat halt geregnet, aber es war jetzt ja auch nicht richtig, richtig kalt. Also man hat es schon irgendwie, machen können, was halt eher das Problem ist, ist dann so eine Messe, ne? Da kannst du halt einpacken. Also da hat keiner Bock, irgendwie groß abzuhängen. Also es hat immer mal wieder aufgehört, aber das ist halt semi. Aber ich meine, so hat es.
Aber hat das so richtig so Race-Charakter, das Ding? Oder auch das Rennen an sich auch eher so ja, Community-mäßig?
Genau, also es ist wie so ein Gravel-Event, es ist ja auch nichts abgesperrt, also es ist dann, wie heißt das so schön, nicht oder STVO gilt da und es ist immer so 25 Leute, würde ich mal sagen, starten in einer Gruppe, dann war so 2-3 Minuten Stopp und dann ist die nächste Gruppe gestartet, also du bist jetzt dann nicht alle auf einmal los und dann ist man das so ganz entspannt, so wie jeder wollte, die Strecke halt abgefahren. Es gab einmal wie so ein Komm, der dann auch honoriert wurde. Also man hätte dann, ich glaube, das war so ein 3-Minuten-Intervall war das auf einer ziemlich geilen Strecke. Also da hättest du wirklich so mit so einem Gravel-Bike irgendwie locker 40 km/h fahren können, wenn du Bock drauf gehabt hättest. Aber es ist auch so überhaupt kein Muss. Also wir waren auch so zu 5, 6. Ich bin da ein bisschen schneller gefahren, ein anderer noch und dann haben wir halt hinten gewartet, bis alle wieder dazustoßen. Okay. Und ich meine, was halt total geil ist, es gibt halt so drei Stops, wo du halt auffüllen kannst. Die hatten auch einen Nutrition-Partner, wo du dann halt Gels und alles bekommst und einen längeren Stop, wo du dann wie so Mittagessen dann auch bekommst. Hast du so eine Bowl bekommen. Ich meine, im letzten Jahr war das total geil, da war es halt 35 Grad, da war eher das Schatten, da hattest du das Schattenproblem. Und jetzt saßen wir in so einem LKW, saßen in so einem LKW auf so Biertischgarnituren und haben da die Bowl gegessen, beziehungsweise mein Schwager, das Thema, der hatte keine Regenjacke dabei, da haben wir noch so eine Mülltüte umfunktioniert, damit er so ein bisschen Regenschutz halt hatte. Und das ist halt doof, ne? Also das ist ein total geiler Spot, aber dann ist es halt, kacke, wenn es dann halt regnet, weil dann kannst du es nur halb umsetzen. Aber die Stimmung war trotzdem. Das ist
eine geile Idee eigentlich, ne? Also so ein Event, wo du sagst, du hast geiles Essen dabei, gibt ja inzwischen so ein paar, ne, mit Shades of Speed von dem
Burkhardt. Markus Burkhardt, der war auch vor Ort. Also die haben auch Werbung gemacht dann da vor Ort.
Und wenn du dann sagst, du haust so Komm-Abschnitte rein, das stelle ich mir schon geil vor, dass du dann irgendwie das mal kurz heizt und danach könnte man ja auch so Live-Leaderboard oder so danach in der nächsten Verpflegungsstation mal machen oder so, dann siehst du, okay, wer ist da vorne, wer hat's gereicht, wir haben es attackiert und dann machst du wieder eine geile Ausfahrt, eine entspannte Ausfahrt draus. Habe ich auf jeden Fall, vielleicht passt der mal rein, hätte ich auch Bock.
Ja, also es gibt ja mehrere Events in die Richtung, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich meine, ich habe jetzt zwei Austragungen gab es jetzt. Es war auch eine andere Runde wie im letzten Jahr. Ich fand die Runde fast sogar noch schöner. Und es ist so, du musst dich halt um nichts kümmern, ne? Also du kommst da hin, die meisten campen da oder sind halt in ihrem, also die wenigsten im Zelt, die meisten haben dann irgendeinen VW-Bus oder irgendeinen Camper-Zelt. Gibt's ja eigentlich kaum noch. Aber die fahren halt hoch, nehmen das ganze Ding von Freitag bis Sonntag mit, haben irgendwie einen geilen Ride, du musst dich um nichts kümmern, du bist irgendwie cool verpflegt, du hast eine geile Festival-Area da oben in Rerik. Ich kannte das vorher ja auch nicht, ist auch total geil, ne? Also das ist quasi wie so ein letzter Parkplatz, bevor du mit dem Auto nicht mehr weiterkommst. Du hast auf beiden Seiten das Meer, also so ein bisschen hinter der Düne. Es ist total der geile Standort, wo das da losgeht. Ist natürlich für die meisten nicht so geil zu erreichen. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Aber aus Berliner Sicht ist das natürlich nicht das große Ding. Aber so insgesamt, so, also mir macht das total Spaß. Also ich habe sowas ja auch mal mit Simon damals noch in Kiel gemacht, mit den Plattfüßen.
Plattfüße, stimmt.
Es ist ein ähnliches Event, also es ist ähnlich aufgebaut. Und ich finde so gerade so dieses ohne Wettkampfcharakter, jetzt waren so, ich würde jetzt mal sagen, 350 Teilnehmer vor Ort, alles so entspannt, kein richtiges Wettkampfding. Also wenn du vorne hättest du wahrscheinlich schon gut ballern können. Also hier so Juri Hollmann, der ist irgendwann am Anfang an uns vorbeigefahren mit dem Markus Burkhardt zusammen. Also das war die Truppe, die noch vor uns gewesen ist. Die sind sicherlich auch ein paar Minuten vor uns dann angekommen. Aber darum geht es in dem Moment gar nicht, sondern es ist wie so eine Ausfahrt, wie du am Sonntag machst. Nur du musst nicht 7 Riegel, 2 Regenjacken und dein Flickzeug irgendwie noch einpacken, sondern irgendwann kommt halt André Greipel mit dem Quad vorbei, mit dem Kameramann hinten drauf und es ist halt irgendwie doch ein anderes Feeling, ne? Und es ist halt auch wirklich gar kein Wettkampfcharakter. Also es ist von vornherein auch also ich glaube, es gibt ja schon auch viele, wo dann auch eher dann gefühlt erste Stunde all out und dann last man standing. Und ich bin auch wirklich überrascht, ich trainiere einen Athleten, der gefühlt alle 2 Wochen ein Gravel-Rennen mitmacht, was es da alles auch gibt und wie groß die dann teilweise sind. Also der hat beispielsweise bei diesem Event auch mitgemacht, wo Wout van Aert dann auch mitgefahren ist. Also ich glaube, da gibt es schon richtig viele Events. Und wie gesagt, ich habe das jetzt 2-mal gemacht. Ich habe das in Kiel dann auch gemacht. Das ist schon total geil und man kann es total cool mit so einem Wochenende verbinden, weil irgendwie sonst macht man sowas ja nicht. Mhm. So, ja. Es ist so ein ganz guter Anlass, mal an die Ostsee zu fahren. Guckt euch das an. Seaside Ride heißt das Ganze. Soll nächstes Jahr auch wieder stattfinden.
Yes. Jungs, wir müssen hier ein bisschen aufs Tempo drücken. Unser Gast joint ja gleich. Und wir wollen natürlich auch ein Update von Mika, bevor wir uns hier verlieren. Und Mika, hau raus.
Ja.
Wie läuft's?
Ja, bevor wir gleich rüber zu Cedric gehen. Ja, wieder gut. Wie gesagt, letzte Woche viel auf dem Gravel unterwegs gewesen. Es hat sich so komisch gezogen. Also ich bin jetzt wieder gesund und fit bin ich jetzt seit ein paar Tagen wieder, würde ich sagen. Es hat sich noch relativ lange gezogen, dass ich irgendwie noch so nasal geklungen habe. Wie gesagt, Symptome oder sowas waren jetzt nicht mehr da. Ich fühle mich jetzt auch wieder normal, von daher ist jetzt wieder quasi normaler Trainingsbetrieb. Ich genieße einfach echt mal zu Hause zu sein. Ich meine, jetzt ab Mittwoch soll auch richtig gutes Wetter werden. War jetzt schon viel auf dem Gravel unterwegs. Und jetzt ist einfach wieder normales, geregeltes Training. Ich bin jetzt erstmal hier, bis ich nach Rot fahre. Das heißt, jetzt 2,5 Wochen wirklich einfach mal zu Hause hier durchziehen. Wird gut. Und dann kann ich nächste Woche, denke ich, nochmal vielleicht ein bisschen auch ausführlicher darauf eingehen, jetzt so Wiedereinstieg, Training und so, vielleicht worüber, auf was wir darauf achten und so. Und dann halt auch, in welche Richtung es geht. Also ich habe jetzt schon ein paar Ideen, was ich machen könnte im Sommer, aber ich würde sagen, das besprechen wir in Ruhe dann nächste Woche. Und hol jetzt lieber mal Cedric mit rein.
Jawohl, so machen wir es. Dann danke dir fürs Update und dann sind wir froh, dass wenn es wieder läuft. Und wie angekündigt, wir gehen fließend hier zu unserem Gast wir gehen fließend zu unserem Gast über. Nils, du hast ihn schon angekündigt als Cedric Osterholz. Da muss ich nochmal einhaken.
Ist falsch.
Es ist falsch. Osterholz.
Osterholz.
Ja. Cedric hat ja noch einen Zwillingsbruder Jonas. Zusammen werden sie dann die Osterholz. Aber yo, Cedric, erstmal danke für deine Zeit und Ich würde sagen, vielleicht bist du bist ja noch vielleicht ein bisschen unbekannter den anderen Leuten, auch wenn du jetzt hier Kraichgau gewonnen hast, dich in der deutschen Szene mit einem guten Race auf die Bühne katapultiert hast. Aber du kannst ja mal selber ein paar, dich nur kurz vorstellen, vielleicht Alter, Backup, wie bist du zum Triathlon gekommen so ungefähr oder wo ist deine Base gerade, damit jeder so ein bisschen Eindruck hat. Feuer frei.
Ja, genau, so ist die Aussprache auf jeden Fall richtig und genau, danke, dass ich mal dabei sein darf und genau, ich stelle mich dann einfach mal vor. Bin jetzt auch Jahrgang 2000, so wie Mika und Simon und damit 26 Jahre.
So wie alle guten deutschen Triathleten aktuell. Oder in meinem Fall natürlich nicht mehr aktiv, aber 2000 habe ich ja schon öfter gesagt, waren immer ein guter Jahrgang.
Ja, und der 86er. Ne?
Ja, ja, genau. Nils mit seinen alle 7 Jahre Theorie da.
Und ja, genau, ich bin eigentlich, sage ich mal, 2018 nach dem Abi habe ich mich entschieden, genau ein bisschen professioneller Triathlon zu machen und bin dann an den Olympiastützpunkt nach Saarbrücken gegangen, wo auch jetzt immer noch meine Base ist. Genau, habe dann erst einige Jahre auf der Kurzdistanz verbracht und ja, hatte da, sage ich mal, ein Auf und Ab von mal ganz guten Rennen und mal doch auch wieder ja Zeiten, wo es nicht ganz so gut lief. Und dann habe ich mich letztes Jahr entschieden, sozusagen auch mal die längeren Strecken für mich selber auszuprobieren. Und genau, bin dann seit letztem Jahr auf der Mitteldistanz unterwegs. Ja.
Du meinst, nach dem Abi bist du nach Saarbrücken gegangen. Davor warst du in NRW. Warst du da eigentlich auf dem Internat oder habt ihr ganz normal zu Hause gewohnt und sowas?
Ganz normal zu Hause gewohnt und ja, dann auch zu einer normalen Schule gegangen. Hm. Und ja, das meiste Training dann, sage ich mal, immer mit meinem Zwillingsbruder Jonas zusammen durchgezogen und ab und an waren wir dann in Stadtlohn mit dabei. Genau.
Ja. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man einen Bruder hat, dann hat man zumindest einen Trainingspartner.
Ja, ja, das erleichtert auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Ja.
Trainings- und Race-Partner. Ich weiß noch, wie du sagst, gleiche Jagen, wir sind halt immer ja, gegeneinander geraced, da wart ihr immer zusammen unterwegs. Damals war ja Jonas ein Tuck besser, so würde ich sagen, gefühlt in der Jugend, oder? Und ist Jonas dann mit dir zusammen auch rübergegangen nach Saarbrücken?
Ja, genau, wir sind zusammen rübergegangen und ja, er ist auf der Kurzdistanz auch immer, sage ich mal, immer ein Ticken besser gewesen als ich. Auf der Mitteldistanz weiß man jetzt noch nicht, weil er bleibt der Kurzdistanz noch ein bisschen länger treu. Genau.
Ja, ich würde sagen, du bist eigentlich einen ähnlichen Weg wie Fabi gegangen, kann man ja so sagen. Du hast ja auch erstmal ein Studium angefangen und so oder studierst, glaube ich, auch immer noch, oder?
Ja, ich habe meinen Bachelor mittlerweile fertig in Systems Engineering und mache jetzt meinen Master im Maschinenbau weiter, genau.
Ja, stabil. Also hier die Jungs ziehen voll durch. Mika, da können wir uns eine Scheibe abschneiden davon.
Ja, ja. Je nachdem, sage ich mal, wie es dann im Sport halt so auch läuft, ist auf jeden Fall dann jetzt auch für mich, auch wenn es in der Kurzdistanz jetzt mal nicht ganz so gut lief, war es auf jeden Fall immer gut, sage ich mal, ein Backup zu haben und dann zu sagen, Studium macht man trotzdem weiter und genau, ja.
Ja, aber fandest du es gut, da was zu haben? Ich habe letzte Woche tatsächlich mit Fabi telefoniert, der hat ja mit seiner Scherbe im Fuß jetzt dann doch ein bisschen länger Ausfall gehabt, als zuerst mal gedacht. Und er meinte so, immer wenn er, ja, wenn es irgendwie nicht läuft im Sport und wenn oder wenn dort eine schwierige Zeit war, dann hat er ja auch nicht so den Drive in der Uni durchzuziehen, weil dann alles so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nicht Depression, aber es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger. Du hast auch mehr Termine gefühlt mit Arzt und Physio, als wenn du normal trainierst. Also es ist eigentlich nicht, du hast eigentlich mehr zu tun, wenn du verletzt bist oder so. Geht es dir auch so oder findest du es immer gut, dass du studiert hast?
Ja, da hatte ich mit Fabi auch kurz drüber geschrieben. Genau. Ich kenne es auf jeden Fall auch, dass wenn es auch mit dem Sport nicht so gut läuft, dass dann auch die Gesamtmotivation auch für Uni und so nicht ganz so groß ist. Aber ich glaube jetzt so, gerade wenn ich jetzt mit dem Bachelor durch bin, im Nachhinein ist es auf jeden Fall gut, das gehabt zu haben. Und ich habe es auch gestreckt, also von daher würde ich sagen, also ich habe schon auch ein bisschen länger für mein Studium gebraucht, von daher habe ich eigentlich da so einen ganz guten Kompromiss gefunden, denke ich.
Mhm. Ja. Das ist eigentlich eh interessanter Weg so, wenn ich jetzt also zurückblicke auf meinen Weg, da habe ich ja schon mal klar gesagt, okay, ich gehe all in Triathlon und hat jetzt zum Glück am Anfang oder ja bis jetzt, wo ich aufhören musste, hat es ja gut funktioniert.
Ja.
Aber ich, ja, inzwischen würde ich auch sagen, also wenn mich jetzt welche fragen würden, würde ich, denke ich, auch den vernünftigeren Weg raten und sagen, mach noch ein bisschen was nebenbei, gerade auch mit dem Hintergedanken, dass du sowieso ein paar Jahre brauchst. Du wirst wahrscheinlich nicht mit 19, 20 direkt den Durchbruch schaffen, sondern ein paar Jahre so vielleicht, gerade wenn du so dir nicht ganz sicher bist, ob das wirklich das ist, wo du so komplett durchstarten kannst. Es ist es ja auch super wichtig, einfach so ein paar konstante Jahre Training reinzubekommen und sich konstant weiter zu verbessern. Ist aber natürlich gleichzeitig auch immer die Frage,
ja,
ich sehe schon, was du gerade
reinspringen. Ja, nee, also ich finde es ein gutes Thema.
Aber
ich finde es ein gutes Thema.
Ja.
Ich habe auch nur, ich kann dazu auch viel.
Ja, bei dir ist ja noch länger her.
Ja, Nils, nee, es ist gar nicht so lange her. Ich habe ja mein Bachelor erst vor zwei Jahren abgeschlossen.
Ja.
Also ich habe hier wahrscheinlich mehr Semester wie ihr drei zusammen.
Ja, jetzt studiere ich auch hier, also Vorsicht, ja, ich bin jetzt ja auch unter den Studierenden bald. Aber ja, nee, Nils, was würdest du sagen? Also ist auch gerade Thema in der DTU so ein bisschen, gibt man den Junioren, die sehr gut sind, gibt man denen einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr oder gibt man das eher den Älteren Richtung, also 24 so, also was heißt älter, aber sollen die erstmal einen Bachelor machen, nebenbei schauen, dass sie so zweigleisig fahren und dann alles auf die Karte Triathlon setzen oder muss man inzwischen das so machen, dass man eigentlich all in geht schon nach der Schule?
Boah, ich meine, das ist jetzt eine individuelle Sache, ne? Also ich meine, guck mal, Lisa Tersch ist ja ein Beispiel, ne?
Ja.
Also, die hat alles abgeschlossen und also, ja. Es funktioniert irgendwie. Es zeigt auch, Frauen kriegen das irgendwie meistens besser hin. Also, so, da gibt es ja mehrere positive Beispiele, auch irgendwie Sophia Salla.
Da würde ich aber gleich einhaken auch und sagen, das ist kein Positivbeispiel, weil die ist komplett krachen gegangen damit auch ein paar Jahre später.
Ja, ja, also. Aber sie ist ja sehr lange, also dann vielleicht so am Ende, ja, aber ich meine, guck mal, wie lange sie das halt auch positiv geschafft hat, ne?
Ja, ja.
Dementsprechend, ja,
ja, aber ich meine, ja, okay, jetzt. Das ist ja jetzt einfach zu sagen, ist individuell und kommt auf den Team, auf der Athleten drauf an und so kann sich die DTU, kann ja auch das nicht machen. Die müssen ja, da ist ja schwierig, dass du halt Regularien für alle halt schaffen musst. Boah, und ich finde es ein spannendes Thema und auch echt schwierig. Also mein erster Gedanke war, also jetzt im Radsport ist ja ganz extrem, dass da immer mehr, immer Jüngere, immer besser werden. Mhm. Und im Triathlon, ja, geht der Trend auch schon ein bisschen dahin. Aus der Sicht würde ich sagen, ja, schon. Lieber alles auf eine Karte setzen. Auf der anderen Seite könnte das halt auch dazu führen, dass dann zu früh zu viel Druck ist, zu viel Spezialisierung und sowas vielleicht ist. Und vor allem halt auch so ein Overracing stattfindet. Hm. Das hatten wir jetzt auch vor ein paar Wochen ja schon gesagt, dass dann die Athleten mit 20 halt dann ständig irgendwie nach Afrika und sowas fliegen müssen für irgendwelche Rennen, um Punkte zu sammeln, um halt in irgendwelchen Kadern zu bleiben. Und dann leidet halt das Training drunter. Was halt für die mittel- und langfristige Entwicklung auf jeden Fall auch eher negativ ist. Da zum Beispiel bei mir war da der Vorteil, dass halt Corona war, dass ich halt eigentlich anderthalb Jahre keine Rennen machen konnte. Was halt blöd war in dem Moment, aber für mich, aber halt auch da wieder vom Typ halt her, mir macht es halt nichts aus, einfach durchzuziehen im Training und so. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt ständig Rennen. Also echt schwieriger gerade. Ich fände es auf jeden Fall besser so, wenn es noch zumindest als bei uns war, wie es jetzt genau ist, weiß ich auch nicht, aber bei uns habe ich es als zu früh, zu vorselektierend wahrgenommen, dass halt jemand wie Simon, der halt in Junioren richtig gut war, und auch zu Recht gefördert wurde und so, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das für noch mehr Athleten, halt für jemanden wie Cedric und mich vielleicht halt, die gut waren, aber jetzt halt nicht top. Cedric noch ein bisschen besser als ich wahrscheinlich. Aber für uns gab es halt eigentlich gar keine Förderung. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, Cedric, du bist dann nach Saarbrücken gegangen. Wie waren dann da die Bedingungen? Also du warst Teil der Gruppe, aber in einem Kader und so warst du eigentlich auch nicht, oder?
Nee, im Kader war ich dann in der U23 auch nicht mehr. Wie du schon gesagt hast, also ich war jetzt auch in der Jugend kein Überflieger und von daher glaube ich dann, dass es für mich auf jeden Fall auch der richtige Weg war, mit Studium dann auch erstmal ein paar Jahre gut und konstant sich weiterzuentwickeln zu können. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es für manche Leute dann auch klappt, wenn die ohne Studium dann direkt all in den Sport gehen und dann vielleicht auch mehr Talent oder auch schon früher, sage ich mal, mehr Trainingskilometer gemacht haben. Aber genau das Training oder das Volumen ja, langfristig zu steigern, darf man ja auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen.
Ja, aber ich glaube, es ist halt total entscheidend, ne? Also ich meine, Simon, du warst ja schon Sportfördergruppe. Dann hast du dann halt auch die Möglichkeit, all in zu gehen, weil du ja natürlich dann irgendwie abgesichert bist, ne?
Ja,
Also,
auf jeden Fall.
und also ich meine, bei mir war es ja auch, also wir durften damals nicht Präsenz studieren, das ist ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre her. Aber ich meine, ich habe ja dann auch für mich irgendwie studiert, weil ich das so für mein, wie soll ich sagen, für mein schlechtes Gewissen brauchte. Und dann habe ich ja ewig lang gar nichts mehr gemacht und habe das erst wieder, boah, ganz am Ende meiner Karriere wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, so, ja, jetzt hier mit zwei Kindern wieder verletzt. Langsam wollte ich jetzt auch mal schauen, was dann danach so irgendwie kommt. Aber ich habe halt auch die ganze Zeit von da an immer mir diese Frage gestellt, boah, ich habe ja nicht viel gemacht, ne? Ich habe zwei Klausuren pro Semester geschrieben, aber es war immer so dieses, boah, wenn ich jetzt hier nicht lernen müsste, könnte ich irgendwie das in Regeneration stecken, in mehr Training. Und du hast dann diese ganze Zeit so dieses, oh, ist das jetzt gut, was ich mache? Hilft's das? Aber du musst dir natürlich diesen Luxus irgendwo auch ermöglichen. Und wenn du dann halt jetzt wirklich dann, wie Cedric, dann nach Saarbrücken gehst, kannst dann da mittrainieren und allen drum und dran, hast aber nicht die Absicherung, dass da was reinkommt. Ich glaube, dann muss man ja schon fast eigentlich studieren, ne? Oder du hast halt die Möglichkeit, dass du von irgendwo anders, Eltern, Sponsoren, whatever, die dir den Rücken dann für ein, zwei, drei Jahre frei halten, um sich das zu erarbeiten.
Ja, sind wir wieder letztendlich bei der individuellen Entscheidung, ne? Aber ich glaube,
Ja, so ist es, klar.
grundsätzlich ist es schon erstmal ein guter Ansatz zu sagen, man hat was fürs Leben so, und es schaffen dann halt doch sehr, sehr wenige mit dem Sport so auszusorgen. Oder halt, ja, ich war mir jetzt auch nie sicher, dass ich so durchstarte, dass ich danach nie mehr arbeiten muss, aber ich dachte mir dann immer so, ich werde schon irgendwas finden danach. Oder ich dachte mir auch währenddessen, ich bin mir auch nicht so schade, dann danach ein Studium zu machen. Und bin ja jetzt auch, sage ich mal, irgendwo untergekommen, aber es ist natürlich nicht ganz der sichere Weg. Und ich denke mal, so ein bisschen mehr der deutsche Weg ist wahrscheinlich zu sagen, okay, raus aus den Junioren, irgendwo Fernstudium, irgendwo oder meine Empfehlung heutzutage wäre auch, irgendwo sich eine Gruppe suchen, wo man halbwegs gute Trainingszeiten hat, nebenbei den Studiumsload so bei den Grenzen halten, dass man dann auf absehbare Zeit fertig wird, aber auch nicht zu viel macht, weil dann wird es wirklich auch wieder sehr viel Stress, auch mental und so. Dann hast du halt kein Leben außer Studium und Sport. Und ich glaube, da, ja, muss man irgendwie einen Weg für sich selber finden, aber so ganz früh all in zu gehen, ist schon echt riskant und auch nicht gesagt, dass es dann zum Erfolg führt, ne? Also kann auch ganz schnell woanders landen. Aber Cedric, würdest du sagen, du hast jetzt dadurch, dass du dich für die Mitteldistanz entschieden hast, auch vom Kopf gemerkt, dass du irgendwie freier bist, weil du warst ja schon auch öfter mal dann auf Reisen, musstest zu Afrika Cups und Punkte dort jagen. Bei mir war es ja dann echt immer so, dass ich den Luxus hatte, okay, bei mir hat das Juniorenjahr top funktioniert, ich hatte ein paar Punkte, bin dann in der Schiene halt komplett mit drin geblieben. Da gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu. Und das hat soweit geklappt. Aber ja, genau, kannst du sehr gerne mal ein bisschen mitnehmen, wie es so ist, wenn man so ein bisschen man muss ja den Punkten dann schon ein bisschen hinterherjagen und opfert dann Trainingszeit dafür. Und das ist jetzt auf der Mitteldistanz natürlich entspannter, ne? Du kannst jetzt nach Kraichgau fahren mit dem Auto und kannst dich darauf gezielt vorbereiten und halt ein geiles Rennen abliefern, so.
Ja, gut, Kraichgau ist jetzt natürlich extrem geil, kein Reisestress, gar nichts, entspannt rübergefahren und dann auch cool abgeliefert. Genau, aber ja, also es ist dann natürlich schon immer Stress in dem Kadersystem, wenn man dann versucht halt die Quali-Normen doch noch irgendwie zu schaffen oder dass man halt auch sich die Punkte holt, um halt auch in die coolen Rennen reinzukommen und so. Und ja, also da ist es jetzt auf der Mitteldistanz schon deutlich entspannter. Man kann einfach sich die Rennen raussuchen oder zumindest bei Ironman die Rennen, die man starten will. Man meldet dann frühzeitig genug und dann ist man halt auch dabei. Klar, jetzt sowas wie T100 muss man sich dann natürlich auch hocharbeiten und so und dann auch da erstmal reinkommen. Aber ja, es ist jetzt einfach nicht mehr dieses, man hat jetzt auch deutlich weniger Rennen im Jahr. Von daher ist es alles schon ein bisschen entspannter geworden und auch ein bisschen selbstbestimmter. Genau.
Ja, und du bist jetzt in einem Team Schnitzer, heißt es richtig?
Ja, genau. Ja. Racing Extract Schnitzer Racing Team.
Jawohl.
So
Und
ist der Fall.
die geben dir auch einfach so ein bisschen Support, Und finanziell, sage ich mal, so Freiheit, dass du eben das durchziehen kannst oder Unterstützung. Und
Ja.
haben wahrscheinlich einen Fokus so auf den deutschen Rennen, oder?
Ja, genau. Die haben jetzt, sag ich mal, dieses Jahr das Team so ein bisschen erweitert um ein paar Athleten und genau auch ein paar junge Athleten und wollen jetzt, sage ich mal, da, ich trainiere dann jetzt mittlerweile auch bei dem Jörg Scheiderbauer, also dem Teamchef und genau wollen dann da so ein paar Athleten dann in Richtung Weltspitze aufbauen. Ja.
Ah ja, geil. Ihr habt ja Räder bekommen, oder?
Ja, genau. Räder
Für die
und Ausstattung
Mitarbeiter.
haben wir alles bekommen und gleichzeitig, sage ich mal, sitzt neben mit dem Team auch, sage ich mal, noch so ein Management dahinter und die kümmern sich dann, sage ich mal, auch um Partner und so.
Ah, okay, also das ist
Cool.
eher so eine Dachorganisation und du bist freier, dann noch andere Partner selber, also zu haben, nebenbei. Ja.
Ja, genau. Ja.
Ah,
So kann
ja.
man sagen. Ja, nee, aber ist auf jeden Fall eigentlich für mich auch eine ganz coole Lösung gewesen, weil so ist mein Rennsetup auf jeden Fall nochmal schneller geworden, ohne im Vergleich zum letzten Jahr, ohne dass man dann selber irgendwie nochmal super viel Geld da rein investieren muss. Genau.
Wie ist denn dazu gekommen? Also hast du dann davon erfahren, dass die sich vergrößern wollen? Hat das schon immer der Kontakt her oder gab es da immer schon den Kontakt? Also ich meine, bisher waren ja immer Jonas und Dominik sowie ja da die beiden, die für das Team gestartet sind. Aber was du ja schon meintest, das sind ja jetzt Bianca Bogen, du, Justus Töpper, wie noch? Ist noch jemand? Aber ihr drei seid jetzt dazugekommen dieses Jahr, oder?
Genau, wir drei, ja. Ja, der Erstkontakt kam dann, sage ich mal, über eine Mail und dann haben wir relativ schnell mal telefoniert und ja, dann war, sage ich mal, haben die da in mir Potenzial noch gesehen auf der Mitteldistanz und dann war relativ schnell Ende letzten Jahres klar, dass ich dann nächstes Jahr für die starten werde.
Also die Scouting-Abteilung.
Ja, genau, ja.
Ja, nice. Ja, und jetzt, wir können auch ein bisschen auf Kraichgau eingehen. Also ich meine, ich bin ja schon viel in Kontakt mit Fabi und Fabi hat schon gemeint so, boah, also du bist ja erstmal stramm losgefahren. Da war er schon überrascht, wie es am Anfang abging da am Rad.
Ja, ich hatte, sag ich mal, das Ziel für die erste Saisonhälfte oder ich habe immer damit geliebäugelt, mir einen Slot noch zu holen. Und ja, jetzt im Kraichgau, sage ich mal, als relativ guter Schwimmer wollte ich da einfach den Vorteil nutzen, sage ich mal, dass man halt schon dann vielleicht vor einem Nico oder vor einem Nick Ende schon ein bisschen vor den aus dem Wasser kommt und dann halt, sage ich mal, auf dem Rad direkt Gas geben, um da halt, sage ich mal, eine Lücke aufzureißen. Jetzt im Endeffekt hatten die beiden leider technische Probleme. Ja, aber genau so war der Plan, da dann auch offensiv anzufahren. Und ja, im Rennen war es dann ja auch so, dass wir, sage ich mal, so in der ersten Hälfte vom Radfahren schon relativ gut Zeit dann auch gut gemacht haben auf die größere Gruppe dann hinter uns.
Ja, ihr habt ja eigentlich direkt am Anfang vor allem, ne, die Lücke aufgemacht. Ich hab noch so, Nylan Kempmann war ja auch im Rennen, mit dem ich hier in Nürnberg ein bisschen Kontakt habe. Und ja. Er hat auch danach gemeint, so, ey, also die Jungs, die müssen so gut gefahren sein, weil er hatte selber schon ganz stabile Watt und trotzdem ist seine Lücke so schnell aufgegangen. Aber genau, an sich ja erstmal richtig stabil über die Radstrecke gekommen und dann war natürlich beim Laufen, wo war so der Punkt, wo du dachtest, du kannst das Rennen jetzt hier gewinnen, weil du hast ja sicher gedacht, okay, Fabi hat jetzt beim Laufen zu schlagen, wird sicher schwer. Hast du dich so mit Podium schon zufrieden gegeben oder dachtest du, so kannst ihn sogar attackieren? Wenn?
Ich habe nie damit gerechnet, sage ich mal, dass ich das Rennen noch gewinnen werde. Ich war auf dem Rad einfach schon, hatte uns irgendwo zwischenzeitlich, Steffen Justus stand nochmal an der Strecke und hat uns schon so angezeigt, dass wir schon 3 Minuten Vorsprung haben. Und da wusste ich dann jetzt auch in der zweiten Hälfte eher nochmal ein bisschen vielleicht defensiver fahren, um halt dann auch noch die Laufbeine zu haben, weil es durchzubringen, weil wenn man dann halt, sage ich mal, hinten raus noch parken geht oder Platz, dann sind natürlich 3 Minuten auch nicht so viel. Aber wenn man, solange man noch relativ stabil läuft, ist 3 Minuten ja schon ganz solider Vorsprung. Und genau dann, ja, beim Abstieg oder in der Wechselzone saßen Fabi und ich dann noch nebeneinander da so auf der Bank und haben unsere Schuhe da angezogen. Da hat er mich dann auch noch so noch kurz gequatscht. Und also, da hat er auch noch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und mir war dann klar, ich laufe einfach mein Tempo, versuche halt den Slot zu holen und Platz 2 zu sichern. Und ja, dann eigentlich erst ab. Und dann habe ich zwischenzeitlich noch gedacht, als der Abstand zu Fabi dann auch jetzt nicht so super schnell riesengroß geworden ist, sondern sich dann irgendwann so bei 20 Sekunden eingependelt hat, dachte ich eigentlich so, geil, dann laufe ich auf jeden Fall auch ein solides Tempo und komme gut durch. Und ja, das dass ich das Ding gewinnen kann. Da habe ich dann eigentlich erst so gedacht, als ich ihn dann auf einmal doch relativ schnell wieder eingeholt habe und er dann auch nicht bei mir mitlaufen konnte. Und dann habe ich nach hinten gehört, dass der Abstand relativ konstant so ungefähr bei einer Minute war. Und dann, war natürlich klar, dann irgendwie konstantes Tempo noch weiterlaufen, noch gut kühlen, dass man auch keine Probleme mit der Hitze bekommt. Und ich sag mal, so richtig klar war es dann irgendwie so die letzten 3 Kilometer, dass ich es dann höchstwahrscheinlich auch gut heimbringen kann, ja.
Ja, geil. Und was sagst du so, erster großer Sieg, wie fühlt es sich an?
Ja, war schon unfassbar krass. Also mich hat das halt auch so unvorbereitet getroffen und dann auch im Zielkanal so wie die Stimmung dort und dann da auch ist, alle feiern einen ab. Also das hat mich echt richtig emotional, hatte ich so Gänsehaut und alles. War mega cool. Also ja, war ja sehr, sehr cool, ja, das Rennen zu gewinnen.
Ja, macht direkt Bock auf mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Hast du auch danach so gemerkt, man erholt sich anders? Ich finde, oder man ist ein bisschen entspannter jetzt, würdest du sagen? Also was Kleinigkeiten angeht im Trainingsalltag?
Ja, ich glaube, es gibt vor allen Dingen halt Sicherheit im Training, dass halt alles richtig läuft. Klar wird jetzt auch nicht jedes Rennen so gut laufen wie im Kraichgau, aber ich hoffe natürlich, dass ich es auch einfach die Form noch mal ein paar Mal zeigen kann. Und ich meine, jeder kennt das ja, nach einem guten Rennen, da ist man immer ein bisschen selbstsicherer und vertraut auch mehr in das Training und alles Mögliche. Und wenn es dann, sage ich mal, doch schlecht läuft oder Anfang des Jahres jetzt mal beim ersten Rennen in Valencia lief es jetzt auch noch nicht ganz so gut. Da konnte ich nicht ansatzweise, bin ich da so gut gefahren auf dem Rad wie im Kraichgau. Mhm. Und danach, sage ich mal, kommt man dann doch schon immer in Zweifeln oder ja, fragt sich, ob man da auf dem richtigen Weg ist, genau.
Aber hattest du jetzt von deinen Werten auch komplett andere Sphären, irgendwie wie jetzt Valencia oder auch im letzten Jahr bei den Rennen?
Valencia bin ich ja schon mit dem gleichen Wattmesser gefahren. Da hatte ich jetzt 20 Watt mehr im Schnitt und 30 Watt normalized mehr, also schon einiges mehr.
Also im Kraichgau hattest du das mehr?
Ja, genau,
okay.
Im Kraichgau.
Boah, das sind ja fast 10%. Ja, okay. Das ist schon...
Ja, schon hat man natürlich ein paar mehr... So, oder ein paar bessere Karten in der Hand, um dann am Pokertisch mitzuspielen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Nee, da hat er, also so vom Training her hatte ich eigentlich auch schon gedacht, dass auch in Valencia schon besser geht, aber irgendwie, ob es dann die Rennintensität war oder relativ kurz davor noch die Positionsänderung, da ging irgendwie auf dem Rad echt gar nicht viel, ja. Von daher umso glücklicher, dass es jetzt im Kraichgau dann auch so gut lief.
Ja, sauber. Du hast Training angesprochen mit dem jetzt auch neuer Trainer. Wie ist das in Saarbrücken? Sind die cool damit? Wie viel kannst du da mit der Gruppe trainieren? Wie viel machst du da alleine? Wie ist da quasi so der Alltag bei dir?
Ja, also Schwimmen bin ich noch voll bei dabei, auch mit Programm und so. Und ich denke mal, da wird es eigentlich auch nicht anders gehen, dass man da irgendwie eigene Programme schwimmt oder genau. Und dann, Grundlage probiere ich auch immer noch so viel, wie es geht, halt mit den Jungs zu trainieren. Aber dann jetzt, sage ich mal, dann die schnellen Einheiten oder dann gerade auch, wenn man auf dem Zeitfahrrad unterwegs ist mit Programm, dann bin ich doch jetzt auch einiges allein unterwegs, genau.
Es entwickelt sich so langsam so eine Non-Drafting-Gruppe in Saarbrücken, ja, ne?
Wollte ich auch gerade
sagen. So eine kleine Kohorte, die da so, das gallische Dorf.
Ja, so ein paar Mitteldistanzer gibt es hier mittlerweile, ja.
Ja, und wie ist der weitere Fahrplan? Also klar, du hast jetzt den Slot für Nizza. So wie ich dich einschätzen würde, ist es ja auch ein Kurs, der dir liegen könnte. Kraichgau vielleicht auch so ein bisschen, ja, ist ja eigentlich immer, wenn man von der Kurzdistanz kommt, dass man nicht gleich 90 Kilometer in Aero-Position fahren muss, sondern so ein bisschen abwechseln, ein bisschen wellig, wechselnde Intensität. Von dem her, ja, kannst du ja gerne mal mitnehmen, wie so der weitere Saisonfahrplan bis dahin noch aussieht.
Ja, gerne. Ich mache jetzt als nächstes die 70.3 EM in Jönköping. Und dann bin ich nochmal für 10 Tage unten in Nizza, um mir die Strecke und auch die Abfahrt anzugucken. Und dann höchstwahrscheinlich noch Leipzig und dann halt Nizza, genau.
Leipzig ist dieses Jahr das erste Mal, oder?
Ja, genau, ist das erste Mal und das erste Mal auch ein Profirennen. Und, ja. Genau. Sonst ist ja doch irgendwie auch so ein kleines Sommerloch an oder es gibt dann schon, sage ich mal, so ein paar kleinere 70.3 noch, aber so viel gibt es dann ja auch gar nicht mehr.
Ja. Von daher,
nochmal einen guten Trainingsblock setzen und dann halt bei der WM so gut wie möglich performen.
Ja, wir haben jetzt inzwischen schon eine gute deutsche Truppe eigentlich an Start, ne? Also klar, ja. So die üblichen Verdächtigen, ein paar Rennen sind es noch, aber ich glaube, der Cut kommt ja relativ schnell auch, ne? Also ich glaube, so viele Slots gibt es gar nicht mehr.
John Köpping ist, glaube ich, das letzte Rennen, oder? Also das ist ja...
Nee, Köpping ist schon das erste Rennen, was nicht mehr ist.
Ja, genau, das geht nicht mehr.
Elsinore. Und das ist jetzt kommendes Wochenende, oder?
Ja. Genau, das ist jetzt.
Also jetzt am Wochenende oder nächste Woche?
Jetzt am Wochenende.
Ah, okay. Dann war das, da habe ich das verwechselt. Das ist jetzt, okay.
Ja. Wie viele Slots gibt es da noch?
Da gibt es nochmal 3 Slots.
Okay. Gut, das ist aber halt auch sehr gut besetzt, ne? Pro Series Rennen.
Ja,
können wir
ja
auch noch kurz einen Ausblick geben, ne? Weil das sind ja auch wieder ein paar unserer Jungs, glaube ich, am Start.
Ja, jetzt muss ich mal öffnen. Also ich weiß, ein Slot geht an Nico. Wer sind die anderen beiden?
Ja gut, unsere anderen haben ja schon die Slots.
Ja, ich weiß gar nicht, aber Lasse, startet er da? Also wenn wir von unseren Jungs, also Fabi startet?
Fabi macht doch nicht, glaube ich, jetzt, oder?
Nee.
ja.
Soweit ich weiß, macht er nicht. Also ich glaube, nur der Nico Mann steht auf der Liste.
Ja, also Nico macht es auf jeden Fall.
Ja, unsere Jungs wurden nur noch zu unserem Mann.
Genau. Aber es ist auch der Einzige, der ja noch das Ticket braucht, ne? Lasse ist ja durch, Fabi ist durch. Henry will ja nicht, dementsprechend ist ja nur Nico übrig.
Ja, Henry ist ja ein Kibaron, haben wir ja schon gesagt. Der muss ja nochmal kurz und knackig machen. Aber ja, nee, hat Nico das... da die Ehre, sich gegen die Longboys zu messen. Ich glaube, es sind auch viele am Start, die dann Frankfurt noch machen. Also Martin van Riel steht drauf, Kyle Smith, Jamie Riddle, God is great.
Du meinst ja der YouTuber.
Ja, der YouTuber, der jetzt aber ist eigentlich so Lionel Sanders 2.0, oder? Also ist auch hier trainiert von Mikael Eden. Quizfrage, welcher Jahrgang ist Jamie Riddle?
2000?
Ja. Richtig.
Okay, sind ja alle. Kannst du ja einen Haken machen.
Ja, genau. Nee, ansonsten, Leo Arnold startet noch gibt sein Comeback. Der hat ja noch kleine Muskelverletzung gehabt und ist da jetzt auch wieder am Start, kann wieder laufen. Und ansonsten sind da noch so ein paar Jungs, die ich von der Kurzdistanz noch kenne, wie Fabi Meusen, war ja jetzt auch hier in der Sierra mit Mika. Cam Worth steht drauf, aber da weiß man ja nie, ob der wirklich kommt. aber ja, geht wahrscheinlich dann eher der Sieg über Martin van Riel, wäre so mein Tipp, wenn er fit an der Linie steht.
Ja, der hat in der Sierra langsam angefangen, vernünftig zu trainieren. Hoffentlich jetzt in Girona gut durchgezogen, dann sollte er jetzt schon wieder fit genug sein. Der macht aber ja nicht Frankfurt, sondern Lake Placid.
Okay. Ja.
Zumindest meinte er das noch in der Sierra. Auch wenn er eigentlich nicht so Bock auf die Reise hatte.
Die Quali, ne?
Aber da nach Lake Placid und lieber Frankfurt machen würde. Aber er ist eh schon qualifiziert. Macht es aber halt wegen der Pro Series. Weil ich meine, da zweiter Platz Texas hat er sehr gut gestartet. Und jetzt Lake Placid dann wieder gegen Blumi.
Ah, ja. Wann ist Lake Placid, Mika?
Zwei Wochen nach Rot.
Aber Blumi macht das beides.
Ja.
Das ist wirklich
krass.
Ja, halt wegen Pro Series.
Ja.
Weil der in Neuseeland ja nicht so viele Punkte bekommen hat, wie er gehofft hatte. Ja, und deswegen macht er jetzt Lake Placid.
Naja, wenn es einer schafft, dann Blumi, ne?
Ja, ja. Ja, zwei Wochen, das geht ja.
Ja.
Ja, okay, ist auch ein Flug, ne? Aber ja, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber Cedric, wann ist bei dir so? Gibt es da schon einen Plan im Hinterkopf? So Langdistanz, jetzt erstmal Kurzdistanz weitermachen?
Jetzt lass den Mann erstmal auf der Mitteldistanz ankommen.
Ja, okay, ist jetzt hier schon Jahr 2, also letztes Jahr ja auch schon Mitteldistanz.
Ja.
Früher musstest du 30 werden, um gut zu sein. Mittlerweile, wenn du 30 bist, bist du ja auch bei den Langdistanzern schon alt. Also so, nicht, dass dir die Zeit jetzt noch wegläuft. Also ich will jetzt hier keinen Druck machen, aber...
Nee, Druck mache ich mir daraus selber auf jeden Fall nicht. Dieses Jahr wird auf jeden Fall noch keine Langdistanz kommen. Aber ja, für die nächsten Jahre ist es dann auf jeden Fall auch mal Ziel, auch mal eine Langdistanz auszuprobieren. Genau.
Hast du schon ein Rennen im Kopf, wo du es machen willst?
Naja, ich meine, als Deutscher wäre es natürlich sehr, sehr cool, entweder halt in Rot oder in Frankfurt, sage ich mal, auch
Ja.
sein Langdistanzdebüt zu geben.
Ja, also
Aber
nicht Brasilien oder so.
ja. Brasilien wäre wirklich das Letzte, was. Ja, okay.
ja, Zeit wird es zeigen, aber ich stelle es mir persönlich auch cooler vor, dann entweder Rot oder Frankfurt zu machen und dann, sage ich mal, auch ein paar Freunde an der Strecke zu haben und so und ein paar Supporter als irgendwo dann allein hinzureisen und
Ja, es
genau.
ist auch, ich glaube, vom Eventcharakter insgesamt so auch für alle anderen, Rot ist da brutal. Frankfurt ist natürlich die Stadt so ein bisschen doof. Ich meine, das
Ja,
Event ist halt
komm
auch
nach Rot.
geil.
Komm nach
Ja.
Rot, Habibi. Nee, apropos, ich schuld Andi Dreiz noch, dass er hier seine Memo bekommt, weil ich habe ihn angefragt. Dann hat er es mir so spät geschickt für den Cut-off, wo wir über Brasilien geredet haben. Jetzt denke ich gerade wieder dran. Wir haben uns ja gefragt, was macht Andi? Und Memo ab.
Hola, bon dia oder guten Abend nach Deutschland. Ich sitze hier gerade noch in Brasilien, schaue aufs Meer hinaus, genieße den letzten, ja, Moment hier in Brasilien, wo ich meinen letzten Ironman machen durfte am Wochenende. Und dadurch schließt sich für mich ein sehr, sehr großes Kapitel und ja, vor allem aber auch sehr viel Dankbarkeit über all die Jahre, die ich im Triathlon und bei Rennen rund um die Welt ja, machen durfte und erleben durfte und zu welch schönen Orten ich auch gekommen bin durch den Sport. Und ja, den Ironman in Brasilien habe ich mir auch ganz bewusst ausgewählt gehabt, weil die Triathlon-Community in Brasilien, die ist auch nochmal komplett anders. Also die sind wirklich komplett verrückt. Und es ist ein ganz besonderer Vibe auch. Und außerdem war ich noch nie in Südamerika und sonst hatte ich in allen Kontinenten der Erde quasi Rennen bestritten. Und somit schließt sich hier auch ein Kreis. Und es war eine, ja, sehr, sehr tolle Erfahrung auch nochmal. Und der Vibe, der hier in der Triathlon-Community herrscht, ist schon sehr, sehr speziell und war nochmal ein schöne letzten Momente. Ja, für mich geht es jetzt erstmal nach Hause natürlich und dann steht noch ein ganz, ganz großes Highlight an, das jetzt auch nochmal offiziell verkündet wurde, denn mein Abschied wird natürlich nochmal gefeiert und das war nicht die letzte Langdistanz hier in Brasilien, sondern beim Challenge in Rot werde ich wieder am Start sein und freue mich vor heimischer Kulisse nochmal, ja, nochmal Gas zu geben, auch mitzumischen, anzugreifen und da einfach nochmal meine Grenzen auszutesten, nochmal alles geben und Vollgas zu geben. Ja. Mein Rennen hier in Brasilien lief soweit, ja, solide. Temperaturen waren eigentlich relativ human. Am Morgen hatten wir etwas schlechte Sicht, worauf der Schwimmstart sich sehr verzögert hatte. Und es war dann doch sehr hohe Luftfeuchtigkeit da, was natürlich auch die Sicht dann beeinflusste und wo man sich hätte leicht unterschätzen konnte. Tatsächlich, gefühlte Temperatur war dann deutlich heißer, als es auch das Thermometer ja, hergibt. Und ich hatte leichten Wassernotstand beim Radfahren, weil bei meinem Trinksystem ein Kabel geklemmt war, was ich nicht beheben konnte. Und auch bei den Verpflegungsstellen oft daneben gegriffen hatte, die leider öfters auch an der linken Straße waren. Und ja, wer kennt's, wenn man das nicht gewohnt ist, links zu greifen oder rechts zu greifen, dann greift man doch öfters mal daneben. Aber alles in allem, ja, solide. Also vor allem Radfahren war eine meiner besseren Leistungen, wo wir auch die Spitze im Rennen deutlich näher gekommen sind. Erst auf den letzten Metern wieder ein bisschen Zeit liegen gelassen. Aber insgesamt mit 4:0, ich glaube 5, eine, ja, sehr, oder 4:06, eine sehr, sehr solide Radleistung konnte ich da abrufen. Und das hat auch überwiegend, ja, hat auch viel Spaß gemacht. Schöne Kulisse auch im Hintergrund. Und ja, der Lauf. Wurde ich dann getragen von den Zuschauern. War also wirklich das eine tolle Atmosphäre. Überall die Zelte da. Also das ist wirklich eine Triathlon-Community, die ja hier in dem, ja, sonst zu der Jahreszeit eher sehr ruhigen Norden der Insel alle gekommen sind und da ja wirklich ein Triathlon-Fest feiern und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, das war wirklich nochmal ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dass ich da mitnehmen durfte und mit einem 10. Platz am Ende zumindest ein versöhnliches Ende auch hinter oder einen versöhnlichen Haken dahinter setzen kann. Ja, das soweit von mir und ich ja, hoffe, viele von euch nochmal in Rot zu sehen und wünsche euch erstmal einen schönen Abend oder je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr den Podcast hört. Bis denn, liebe Grüße nach Deutschland.
Also wie ihr gehört habt, wir haben richtig vermutet.
Ja, ich hatte recht, nicht?
Aber Nils hatte natürlich recht. Letzter Ironman heißt nicht letzte Langdistanz und wir sehen Andi in Rot nochmal.
Yes.
Cedric, dann würde ich sagen, wir halten es hier kurz und knackig, dass wir alle sich schon mal auf der Karte haben, damit sie wissen, wenn da einer Nizza vorne performt, wer das auch ist, der deutsche Fanbase.
Ja, vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte. Und genau, ich bin auch immer sehr gespannt, was dieses Jahr noch so kommt.
Ja, ja, wir merken hier, die Talentschmiede läuft. Wenn die Kurzdistanz gibt immer mal wieder jemand ab und dann können sich alle warm anziehen. Und wenn er dann noch 2000er ist, dann wird es natürlich, natürlich ganz schwer.
Ja, ja. Du musst aber auch nochmal ran, Simon. Dann könnt ihr alle nochmal eure nachwuchsdeutschen Meisterschaften nochmal nachspielen.
Ja. Aber jetzt 2000 sind jetzt eigentlich, obwohl nee, Jonas macht ja noch, Jonas und Chris Ziemer. Sonst haben wir eigentlich auf der Kurzdistanz haben wir jetzt alle verloren. Sind schon alle gewechselt. Oder?
Stimmt.
Sind die last man standing.
Ja, das ging
aber
schnell,
dafür kommt natürlich Henry, der ist 2002, der ist nochmal jünger. Der rasiert jetzt durch.
Aber war nicht auch, Nico war da auch 2000, ne?
Nico auch, ja.
Ja, aber der ist natürlich auch schon verloren. Obwohl der war ja nie im Kurzdistanz-Game.
So Nico, drin. Rico, Mika, ja.
Krass, ey, dann machen wir so ein Einladungsrennen. Hier, so wie damals ein Rating in. Ja. Irgendwie springen wir auf irgendeine kleine Veranstaltung mit drauf und dann machen wir hier so, ich mache auch Kommentator.
Battle of 2000. Genau. Ja, wir machen Kommentator, Nils, und die Jungs racen das aus.
Ja, würde mich auch mal interessieren. Cool, dass du dabei bist, Mika.
Ja, die beiden Jungs hier werden ja schon mal verhaftet. Also wenn es es jemals gibt, ihr seid dabei, oder?
Ja.
Ja, sicher.
E-Mail geht raus.
Auf jeden Fall.
Cedric, cool. Coole Sache. Kannst deinen Bruder auch noch mitnehmen, ne? Da sind die Osterholz beide am Start.
Ja. Ja, wenn, dann müssen wir ja schon so eine Distanz finden, wo halbwegs alle eine Chance haben. Halt so ein Mittelding. Vielleicht PTO-Distanz oder noch einen Tick kürzer.
Ich finde, es gibt eh noch zu wenig Rennformate und sowas im Triathlon.
Ja, auf jeden Fall.
Da also
wir sind da an was
noch
ganz
ein bisschen
dran.
Komplizierter machen.
Wir müssen diese Nizza-Distanz wieder zurückholen. Die oder es gab in Abu Dhabi mal sowas ganz Beklopptes mit, ich glaube, was waren das? 4 Kilometer Schwimmen, 200 Rad und ich meine 20 oder 30 Kilometer Laufen.
Oh, okay. Das ist dann für alle, die nicht laufen können.
Ich glaube, da hat sogar Niklas mal mitgemacht, also Niklas Bock.
Ah ja. Was willst du damit jetzt sagen?
Nee, das war so ein Anfang, es war auch so ein Einladungsrennen. Ich glaube, es haben schon auch, hier so Dirk Bockel hat da mal gewonnen und Luke Becker. Also, okay, ist alles schon, sorry.
Ja, jetzt müssen wir einen Cut machen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Reicht, Nils.
Nils, wir sind 2000, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das war auch ungefähr da. Da wart ihr 4, als es Rennen gab, das letzte Mal.
Gut. Ja. Na dann.
Nee, also Cedric, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke
sehr. Gerne. Danke euch.
Jo, bis dann.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.